Inforadio Podcast.
Jetzt redet auch noch der Kahle über Griechenland, werden Sie vielleicht sagen. Ja, ich werde versuchen, Mythen, Legenden, die sich um das Thema ranken, in Frage zu stellen. Das fand ich in dieser Woche ganz besonders spannend. Zum Beispiel Gregor Gysis Behauptung, die vielen Rettungsmilliarden seien ja nur an die Banken geflossen. Mein Gesprächspartner, bekannt aus Funk und Fernsehen, wurde 1948 in Brake in Westfalen geboren, Ökonom, Hochschullehrer. In der FAZ-Rangliste der 50 wichtigsten deutschen Ökonomen steht er auf Platz 1. Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach hat bei Maybrit Illner über ihn gesagt, mit seinen Prognosen zum Thema habe er immer richtig gelegen, Politik hätte auf ihn hören sollen. Ich begrüße den Präsidenten des IFO-Institutes für Wirtschaftsforschung in München. Herzlich willkommen, Professor Hans-Werner Sinn.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Professor Sinn, an den Beginn unseres Gespräches möchte ich eine Bilanz der bisherigen Hilfen für Griechenland stellen. In der Presse wird ja vielfach eine Zahl genannt, 240 Milliarden, aber die Gesamtsumme beziffern Sie auf netto 325,4 Milliarden Euro. Wie rechnen Sie da?
Naja, also erstmal diese Summe, die da genannt wird von 240, stimmt nicht. Das ist eine Bruttozahl. Das sind die freigegebenen Kredite, die ja nicht alle ausgezahlt wurden. Ferner ist nicht berücksichtigt, dass Griechenland ja auch hin und wieder was zurückgezahlt hat an den IWF. Ferner ist nicht berücksichtigt, dass Griechenland sich selbst wiederum an fiskalischen Hilfsaktionen anderer Länder beteiligt hat. Also man muss realistischerweise von einer Nettozahl ausgehen. Und die ist doch deutlich kleiner.
Wie ist die?
Naja, also zum heutigen Stand ist die Gesamtsumme, heutiger Stand heißt Ende Mai, weil wir vom Juni die Zahlen noch nicht haben, ist die Gesamtsumme 332 Milliarden Euro. Und es sind 202 Milliarden Euro fiskalische Rettungskredite statt der 240, die Sie zitiert haben.
Die Schulden Griechenlands liegen ja jetzt zu 80% bei öffentlichen Institutionen, also vulgo bei den europäischen Steuerzahlern. Sie haben da eine Tabelle erstellt, schauen wir da rein. Mit wie viel stehen denn jetzt die deutschen Steuerzahler im Feuer, jetzt mal abgesehen von dem, was Sie eben beschrieben haben?
Also die Schulden Griechenlands sind ausschließlich bei öffentlichen Gläubigern, wenn man das EZB-System dazu nimmt. Denn über das EZB-System sind in der Summe eben 131 Milliarden Euro an Griechenland geflossen. Das ist Geld, was man sich selber gedruckt hat, physisch, das man sich selber elektronisch gedruckt hat. Und es sind die Käufe von Staatspapieren des griechischen Staates durch die Notenbanken der anderen Länder.
Können Sie uns das bitte erläutern, was das bedeutet?
Also im Eurosystem hat jede Notenbank das Recht, in einem bestimmten Umfang Geld zu schaffen und an die Banken auszugeben. Und dieses Geld hat großenteils elektronischen Charakter, ist also nur irgendwo verbucht. Die Banken haben nämlich bei der Notenbank ein Konto. Zum Teil nimmt es aber auch die physische Form an von Banknoten, wenn nämlich Leute sie haben wollen. Und wenn ein Land mehr Banknoten ausgibt, als es der Größe des Landes entspricht, dann entsteht dadurch eine Verbindlichkeit im Eurosystem, die jetzt in diesem Fall die griechische Notenbank in ihrer Bilanz verbuchen muss, weil nämlich diese Euros ja wahrscheinlich irgendwie in den Rest des Eurosystems diffundieren über Güterkäufe, über Käufe von Vermögensobjekten, sodass die anderen Länder entsprechend weniger Banknoten ausgeben können und daraus resultiert dann diese Verbindlichkeit. Das sind am aktuellen Rand 18 Milliarden Euro, die also mehr als normal an Banknoten ausgegeben wurden. Dazu kommen aber 100 Milliarden Euro, die an elektronischem Geld zusätzlich geschaffen wurden von der griechischen Notenbank. Genau 100 Milliarden. Und dieses Geld ist überwiesen worden per Saldo in andere Länder, um dort Güter zu kaufen, um dort Vermögensobjekte zu erwerben oder auch um dort Schulden zu tilgen. Und ob das nun also elektronisch überwiesen wurde in andere Länder oder in Form von Banknoten über das Normalmaß hinausgeht, ist im Grunde ökonomisch ein ähnlicher Sachverhalt und wird auch ähnlich verbucht in den Bilanzen der Notenbanken.
Also mit wie viel Milliarden stehen die deutschen Steuerzahler im Feuer?
Also wenn Griechenland pleite geht, sind das 88,7 Milliarden Euro präzis. Und das ist eben aus den verschiedenen Rettungsschirmen, je nach dem Schlüssel, dem Haftungsschlüssel. Einige Länder haben ja nicht mitgemacht, weil sie vorher gesagt haben, dass sie das nicht mittragen oder dass sie selbst in der Krise sind und so weiter. Das ist also eine schwierige Berechnung. Die finden Sie alle dargelegt in einem Text, den ich geschrieben habe, die griechische Tragödie.
Wir haben das auf unserer Internetseite verlinkt. Es kommt aber noch etwas hinzu. Die Bundesbank sagt nämlich, Stand Ende April, Forderungen deutscher Banken und Unternehmen gegen den griechischen Staat seien auf 20 Milliarden Euro zu beziffern, davon 15,2 Milliarden der KfW, also Kreditanstalt für Wiederaufbau, also der staatlichen Bankengruppe. Und mit anderen Worten, das muss man letztlich, auch wenn das flöten ginge, der deutsche Steuerzahler bezahlen.
Ja gut, wenn es die KfW ist, schon, ja. Das sind dann Extraposten. Also das öffentliche Exposure ohne diese KfW-Kredite ist 88,7 Milliarden Euro.
Aber die werden jetzt auch nicht dann auf einen Schlag fällig. Wie muss man sich das vorstellen? Also wir spielen ja jetzt so eine Staatspleite mal durch.
Das wird nicht auf einen Schlag fällig, in dem Sinne, dass jetzt der Finanzminister das auf den Tisch legen muss. Das ist nicht so. Denn diese Rettungskredite über den Europäischen Stabilisierungsfonds, den ersten, den es gab, EFSF, laufen ja so, der Fonds verschuldet sich zu Lasten der Einzelländer. Diese Schuld wird rechnerisch anteilig den Ländern, so auch der Bundesrepublik, zugeschrieben. Und wenn Griechenland nun die Schulden nicht bedient, dann hat dieser Fonds Ausfälle. Und Deutschland bleibt auf diesen Schulden sitzen, ohne dass es da eine Gegenbuchung gibt. Das führt jetzt im Moment einmal nicht zu großen Ausfällen, weil es ja nur die Zinsen sind, nicht? Die Ausfälle kommen im Laufe der Jahre, wenn eben diese Schulden da bedient werden müssen. Der Fonds hat Schulden am Kapitalmarkt gemacht und irgendwann müssen diese Schulden zurückgezahlt werden. Da muss das Geld auf den Tisch gelegt werden und dann wird das direkt sichtbar.
Herr Professor Sinn, warum ist die Bilanz dieser Hilfsaktion für Griechenland für Sie so ernüchternd?
Ja, es ist eine Menge Geld geflossen. Also wie gesagt, 330 Milliarden Euro. Davon sind 280 Milliarden in den letzten 5 Jahren allein geflossen. Vor 5 Jahren im Frühjahr gab es schon mal diese große Grexit-Diskussion. Was machen wir? Griechenland kommt nicht zurecht, ist eigentlich pleite. Retten wir Griechenland nun mit Rettungsschirmen und Sonderaktionen der EZB oder tun wir das nicht? Dann hat es geheißen, ja, wir retten, obwohl der Maastrichter Vertrag ja was anderes gesagt hat. Es gibt kein Bailout und legen das Geld auf den Tisch, gewinnen Zeit für Reformen. In Wahrheit war das Zeit, die den privaten Anlegern gegeben wurde, sich aus dem Staube zu machen. Denn was heißt ein Staatskonkurs? Ein Staatskonkurs heißt, dass die Gläubiger des Staates ihr Geld nicht wiederkriegen. Der Schuldner selber wird ja im Grunde entlastet durch den Konkurs, wenn er dann anerkannt wird. Da liegt also gar nicht mal die große Last, sondern die liegt bei den Gläubigern. Und die Gläubiger waren in erster Linie die Banken Frankreichs, an zweiter Stelle die Banken Deutschlands, dann kamen die Banken Großbritanniens. Großbritannien beteiligt sich übrigens gar nicht an den Rettungsaktionen. Und die wollten jetzt alle natürlich, dass Rettungsgelder fließen, damit ihre alten Schulden damit erst einmal bedient werden. Und das ist in der Summe aller Rettungsgelder auch zu einem Drittel passiert.
No Bailout, das ist der Artikel 125 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Und der besagt, kein Staat haftet für die Schulden eines anderen. Was Sie jetzt angedeutet haben, Herr Professor Sinn, ist ja eben der schon in der Einleitung angesprochene Mythos. Ja, eigentlich ist es ja eher eine Legende. Giannis Varoufakis behauptet, 90% der öffentlichen Hilfen seien verwendet worden, um private Kredite internationaler Gläubiger Griechenlands zu bedienen. Also vor allem, um die Banken Europas zu retten. Und da kommt dann der Philosoph Jürgen Habermas und sagt, es sind die Bürger, nicht die Banker, die in europäischen Schicksalsfragen das letzte Wort haben müssen. Was glauben die eigentlich, was Banken sind?
Naja, Banken sammeln die Ersparnisse ein und leiten sie weiter. Da müssen sie natürlich zurückzahlen. Also selbst wenn es stimmen würde, dass 90% der Rettungsgelder verwendet wurde, um die Banken auszuzahlen, dann ist es ja keine Rettung der Banken nur, sondern zunächst einmal eine Rettung der Griechen, die damit ihre Schulden bezahlen können. Aber klar, es hilft auch den Banken, weil sie sonst ihr Geld nicht wiedergekriegt hätten. Nur, stimmt das überhaupt mit den 90%? Es stimmt nicht. Wenn ich jetzt vom ersten Krisenjahr an hier zähle, dann sind hier 108 Milliarden Euro von dieser ganzen Rettungssumme aufgewendet worden, allein schon um die Leistungsbilanzdefizite Griechenlands, also letztlich den Lebensstandard, den Importüberhang zu bezahlen. Und dann ist nochmal eine ähnliche Summe verwendet worden, um die Banken auszuzahlen. Das wäre aber nur ein Drittel der Summe. Und ein weiteres Drittel wurde verwendet, um letztlich Kapitalflucht gegen zu finanzieren. Die Griechen verschulden sich bei ihren Banken und schicken das Geld ins Ausland. Und die Banken wiederum kriegen das Geld über die öffentlichen Rettungskredite, meistens die über das EZB-System.
Das ist genau das, was Sigmar Gabriel, der SPD-Vorsitzende, im Bundestag am Mittwoch genannt hat, nämlich ein Skandal, dass nämlich die Vermögenden und Reichen in Griechenland täglich 1 Milliarde Euro außer Landes schaffen, Geld, das nämlich von der Europäischen Zentralbank zur Sicherung des Bankensystems ja nach Griechenland geschafft worden ist. Was ist mit diesem Geld eigentlich bei einer Staatspleite?
Ja, jetzt müssen wir erstmal den Vorgang klar machen. Also das europäische Bankensystem hat ja irgendwie Kredite hier zur Verfügung gestellt, aber aktiv geworden ist die griechische Zentralbank. Die hat sich aus dem gemeinsamen Kassenautomaten, wenn ich so sagen darf, einen Überziehungskredit gezogen in diesem Umfang. Und diesen Überziehungskredit hat sie über die Banken verliehen an Privatleute in Griechenland. Die haben, sagen wir mal, ihre Immobilien, die sie haben, in Athen beliehen und haben sich verschuldet und haben dann dieses Geld überwiesen ins Ausland. Überweisung heißt aber, dass Liquidität wiederum verschwindet im griechischen System. Die Notenbank muss das also einziehen und muss dann quasi die Bundesbank oder andere Zentralbanken bitten, an ihrer Stelle ein Konto zu füllen für griechische Bürger in Deutschland, zum Beispiel ein Konto in Berlin, mit dem man dann eine Immobilie kauft. Dieses Geld wird von der Bundesbank hergestellt und wird überwiesen auf das Konto. Und während normalerweise die Bundesbank, wenn sie Geld schafft und das verleiht an eine deutsche Bank und eine entsprechende Forderung in ihrer Bilanz hat, hat sie jetzt das nicht als Forderung. Sie muss das einfach hergeben und kriegt stattdessen eine Forderung gegen das EZB-System. Und das wiederum hat eine Forderung gegen die griechische Notenbank. Die griechische Notenbank aber ist beim Austritt pleite. Sie ist so, wahrscheinlich sowieso pleite. Sie hat die Verpflichtungen gegenüber den anderen Notenbanken im Eurosystem, hat aber Forderungen gegenüber den Geschäftsbanken in Griechenland, denen sie selber Refinanzierungskredite gegeben hat. Und wahrscheinlich sind diese Geschäftsbanken pleite. Sie sind nämlich pleite, wenn der Staat pleite ist. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Das ist der Zustand, in dem wir heute sind. Und das heißt, die Bundesbank kriegt ihre Forderung nie bedient. Denn es gibt auch keine Nachschusspflicht des griechischen Staates gegenüber der griechischen Notenbank, sodass deren Verluste ausgeglichen werden, damit die Bundesbank irgendwann wieder zu ihrem Gelde kommt.
Das heißt also, das ist ja klar, die Banken finanzieren den Staat. Aber in dem Fall heißt es doch im Grunde, kann ich das mal zuspitzen, der linksradikale Tsipras ermöglicht seinen Reichen, auf Kosten der europäischen Steuerzahler ihre Schäfchen ins Trocken zu bringen.
Ja, darauf läuft das hinaus. Und das ist eine Verbesserung der Verhandlungsposition. Also ich interpretiere das so, dass die Arbeit an Plan B. Tsipras will ja im Euro bleiben, sagt er, aber nur, wenn ganz viel Geld fließt. Wenn man im Verhandlungswege eine gute Position herausholen will, dann muss man den anderen glaubhaft klar machen, dass der Austritt ein Problem für sie wäre. Also man muss einen guten Drohpunkt aufbauen. Und zu diesem Drohpunkt gehört eben diese Kapitalflucht, mit der Geld ins Ausland geschaffen wird und automatisch ein Kredit gewährt wird. Denn was viele Leute nicht sehen, ist, dass eine Kapitalflucht von Griechenland nach Deutschland ja nicht bedeutet, dass wirklich Kapital fließt. Es ist nur ein Tauschgeschäft. Netto fließt da gar kein Kapital. In dem gleichen Umfang, wie die Griechen Kapital nach Deutschland bringen, bringt die Bundesbank dann Kapital nach Griechenland und wird also zum Gläubiger von Griechenland. Und diese Forderungen der Bundesbank lösen sich in Luft auf, wenn Griechenland pleite geht. Das ist das Problem.
Nächste Legende. Austeritätspolitik. Also Sparpolitik, kurz gesagt. IWF und EZB hätten sein Land auf geradezu kriminelle Weise stranguliert, sagte Herr Tsipras. Humanitäre Katastrophe ist das Stichwort. Herr Professor Sinn, wie belegen Sie Ihre Behauptung, dass das Gegenteil der Fall sei?
Naja, humanitäre Katastrophe ist ja richtig, denn wir haben ja eine Massenarbeitslosigkeit, 25%. Und bei den Jugendlichen liegt die Arbeitslosenquote bei 50%. Die Frage ist nur, wie kommt das? Wer hat das verursacht? Und das ist sicherlich nicht die Staatengemeinschaft, die hinter der Troika steht. Denn die haben ja das Gegenteil getan von Austerität. Die Austerität, also der Sparzwang, kommt ganz allein von den Märkten selber. Griechenland kriegt seit 2008 keine internationalen Kredite mehr von privaten Gläubigern. Und das ist ja das Problem, das ist ja die Krise. Dann haben sie die ersten zwei Jahre sich das Geld selber gedruckt mit ihrer Notenbank, um die privaten Kredite, von denen sie vorher gelebt haben, zu ersetzen. Das hat zwei Jahre ihre Leistungsbilanzsalden finanziert. Und dann kam die EZB und sagte, das dürft ihr jetzt aber nicht immer machen, und hat die Staatengemeinschaft gebeten, stattdessen mit fiskalischen Rettungsschirmen hinterherzukommen, dass sie sich wieder zurückziehen konnte. Insgesamt sind eben auf diese Weise 330 Milliarden Euro an öffentlichen Krediten nach Griechenland geflossen. Und das hat die Austerität der Märkte in einem massiven Umfang gesenkt. Es waren 185% der Wirtschaftsleistung, wie wir das überhaupt noch nie irgendwo meines Wissens in der Geschichte in Friedenszeiten gesehen haben. Und deswegen ist die Begriffsbildung, die da von Tsipras und auch von anderen Linken da in die Welt gesetzt wird, das Gegenteil der Wahrheit. Die Austerität kommt nicht von den anderen Staaten, sondern es kommen gewaltige Hilfen zur Milderung und Minderung der Austerität. Dass nun nicht so viel Geld kommt, wie man gerne hätte, das will ich gerne glauben. Nur ist das nicht der richtige Maßstab. Es gibt keinen Anspruch auf Hilfen der Staatengemeinschaft. Das ist ja im Maastrichter Vertrag eindeutig festgelegt. Der Euro ist eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Währung, ist aber keine Staatengründung, wo es eine gegenseitige Haftung oder ein Transfersystem gibt. Genau das ist alles ausgeschlossen worden, explizit im Maastrichter Vertrag.
Was meinen Sie denn mit der Formulierung, Griechenland habe die holländische Krankheit?
Ja, holländische Krankheit ist ein Fachbegriff für ein Phänomen, das man in den 60er Jahren in Holland beobachtet hat. Das Land hatte Gas gefunden. Und dann war das erstaunliche Ergebnis nicht, dass es dem Land besser ging, sondern dass es eine wachsende Arbeitslosigkeit gab und dass die Exportindustrie in Schwierigkeiten kam. Woran lag das? Das lag daran, dass man das Gas verkauft hat in die Welt. Es war viel Geld dann da, um die Löhne zu erhöhen. Und diese Lohnerhöhungen erwiesen sich dann als exzessiv für die Exportindustrie. Die kam da einfach nicht mehr mit. Auch wurde der Sozialstaat mit diesem Geld ausgebaut, sodass also Lohnansprüche aufgebaut wurden, die die Exportindustrie nicht mehr bedienen konnte. Und erst als man weniger Gas förderte, da hat sich die Situation normalisiert und Holland kam wieder auf den grünen Zweig. Das ist fast ein Paradoxon. Und dieses Paradoxon sehen wir auch bei Ländern, die Kredit aus anderen Ländern bekommen. Denn ob man Schuldscheine verkauft an andere Staaten oder ob man Gas verkauft, das spielt eigentlich keine Rolle. In beiden Fällen kommt ein Geldfluss zustande, ein Einkommensfluss zustande, der eben Lohnerhöhungen über den Produktivitätszuwachs hinaus erlaubt. Und das war in Griechenland so gewesen. Erst waren das Schuldscheine, die an Private verkauft wurden. Und als die Privaten sie nicht mehr wollten, haben die Griechen die Schuldscheine an das EZB-System verkauft. Und als das auch kalte Füße kriegte, haben sie dann fiskalische Rettungsschirme erbeten und die Schuldscheine dahin verkauft. Aber es war also eine Permanenz dieser holländischen Krankheit.
Zwischen 2001 und 2007 sind die Löhne in Griechenland um 65% gestiegen, das Bruttoinlandsprodukt um 58% und real um 28%. Und die Löhne der Staatsbediensteten sind zwischen 2008 und 2009 um 19% gestiegen. Herr Professor Sinn, wie steht es um den privaten Konsum?
Ja, der private Konsum ist ja dann auch entsprechend mitgestiegen. Er wurde finanziert aus diesen Lohnsteigerungen, die selbst wiederum kreditfinanziert waren. Im Übrigen wurde er finanziert durch persönliche Kredite, die die Haushalte bei ihren Banken aufnehmen durften. Die Banken waren außerordentlich großzügig und haben sie geradezu überschüttet mit solchen Krediten. Was heißt Konsum? Konsum heißt im Wesentlichen, dass man importiert. Und so entstand eben ein riesiger Importüberhang. Man gewöhnte sich an diese Situation. Der Lebensstandard war hoch, aber die eigene Wirtschaft kam mit diesen hohen Löhnen nicht zurecht. Es hat im Grunde auch ein früherer griechischer Wirtschaftsminister schon mal in einem Interview gesagt, dass das eben das Problem war. Das wird von griechischer Seite durchaus auch gesehen.
Griechenland hat eine der höchsten Altersarmutsraten in Europa. Tsipras wirft ja den Gläubigern vor, sie wollten die Renten der ärmsten Griechen kürzen. Warum meinen Sie, auch das stimme nicht?
Ja, also nach Auskunft der griechischen Regierung ist das Rentenniveau pro Rentner, also was die Staatsrenten betrifft, 833 Euro pro Kopf gewesen. Und wissen Sie, was das durchschnittliche Rentenniveau in der Bundesrepublik Deutschland ist, der gesetzlichen Rente? 766 Euro pro Kopf. Nun haben die Leute bei uns auch noch private Renten durch Ersparnis aufgebaut, aber in Griechenland wird auch allerlei gespart. Also das ist natürlich noch ein separater Posten. Trotzdem kann man nun wirklich nicht davon sagen, dass Griechenland niedrige Renten hat, sondern sehr, sehr hohe, die im Bereich der deutschen Renten liegen, wie man es auch immer rechnet.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle heute Professor Hans-Werner Sinn, der Präsident des Münchner IFO-Institutes für Wirtschaftsforschung. Herr Professor Sinn, ein besonderer griechischer Mythos lautet, es könne ein Zurück zu den Verhältnissen von vor der Krise, also vor 2008, geben. Das sozusagen als politisches Ziel. Ist das möglich?
Das wäre möglich, wenn es ein Produktivitätswunder in Griechenland gibt. Aber vor 2008 hat ja Griechenland bereits auf Pump gelebt. Das ist ja kein Lebensstandard, den sie sich selber verdient haben, sondern den sie sich geliehen haben. Und ich wüsste nicht, wer jetzt zur Verfügung steht, um weiterhin dieses Geld zu leihen. Also die Staatengemeinschaft tut sich ja nun sichtlich schwer, wie die gescheiterten Verhandlungen zeigen, noch immer mehr Geld auf den Tisch zu legen. Und auf den privaten Märkten kriegt Griechenland keinen Pfennig.
Nächste Legende. Herr Tsipras behauptet, der internationale Währungsfonds IWF verfolge eine destruktive und beinahe kriminelle Politik. Ist der IWF also schuld?
Also das ist auch ein Vorwurf, den ich für völlig ungerechtfertigt halte. Der IWF hat ja nun Griechenland ebenfalls mit riesigen Krediten hier von zig Milliarden Euro oder Dollar auch geholfen. Wie kann man denn jemandem, der Kredite gewährt, sagen, er verfolge kriminelle Machenschaften? Also das ist doch geradezu absurd. Wiederum gilt, man hätte gerne noch mehr als das, was man bekommt. Und wenn der Gläubiger darauf achtet, dass das Geld zurückgezahlt wird, dann bezichtigt man ihn irgendeines bösen Willens. Aber das liegt ja nun mal in der Natur eines Kredits. Die Kredite sind auch gar nicht so hoch verzinst worden. Also ich weiß gar nicht, was die Griechen hier haben. Offenbar scheint die Vorstellung zu bestehen, ein Kredit ist Geld, das man aufessen kann, ohne dass man jemals verpflichtet ist, wieder was zurückzuzahlen.
Es ist mit den IWF-Krediten ja allerdings auch so, dass das also anteilsmäßig die höchsten sind, die der IWF jemals einem Krisenland gewährt hat. Und Grundlage dafür war ja offenbar eine völlig falsche, also eine zu optimistische Einschätzung der griechischen Wirtschaftsentwicklung. Wie konnten sich die IWF-Volkswirte so irren?
Ja, da haben sie selber zugestanden in einem Dokument, das, glaube ich, vor 2 Jahren rauskam, dass man die Zahlen geschönt hat, damit eben eine Schuldentragfähigkeit herauskommt. Das Problem ist ja, die IWF-Kredite dürfen nur als Liquiditätshilfen temporär gewährt werden. Das muss also sicher sein, dass das Geld auch zurückgezahlt wird. Und es kann nur zurückgezahlt werden, wenn man unterstellt, dass das Land wächst. Also wurden diese Prognosen immer so ein bisschen von den Annahmen her in die positive Richtung gedreht. Man kann das auch sehr schön demonstrieren, wenn man sich das mal aufzeichnet. Das wirkliche Sozialprodukt fällt und die Kurven der Prognosen gehen immer nach oben. Also im nächsten Jahr noch nicht, aber im übernächsten Jahr geht es dann immer nach oben. Und in Wahrheit hat das nie stattgefunden.
IWF-Kredite müssen vorrangig bedient werden. Das war bislang Praxis. Simbabwe zum Beispiel ist ein Land, das dem nicht entspricht. Und da ist jetzt Griechenland auf derselben Stufe wie dieses Land. Warum oder ist das der Grund, weshalb der IWF auch so heftig auf einen Schuldenschnitt für Griechenland drängt?
Ja, ich finde schon richtig, dass es einen Schuldenschnitt gibt, denn die Gläubiger müssen ja der Wahrheit ins Auge sehen. Aber dass wir zum Schluss alle auszahlen, der IWF wird ausgezahlt, die Europäische Zentralbank wird ausgezahlt und dann bleiben also nur noch so ein paar Länder übrig, wo dann die ganzen restlichen Forderungen hängen bleiben, das finde ich nicht richtig.
Wird uns die Politik dann wieder hinters Licht führen und statt jetzt eines echten Schuldenschnittes, der ja richtig wehtut, denke ich mal, wieder die Rückzahlungsfristen für die Kredite praktisch auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben?
Ja, wenn es zu weiteren Verhandlungen kommt, ist das wahrscheinlich. Wir haben das im Jahre 2012 schon mal gemacht. Da gab es einen offenen Schuldenschnitt zulasten privater Gläubiger von 105 Milliarden Euro. Und dann haben die Staaten Griechenland Kreditverlängerungen gewährt zu niedrigeren Zinsen. Für 10 Jahre wurden die Zinsen ganz ausgesetzt und so weiter. Das kann man ausrechnen, was das in Einheiten also eines normalen Schuldenschnittes wert war. Und zwar waren es 43 Milliarden Euro. Nur der Vorteil für die Staaten war, die Gläubigerstaaten, sie mussten das nicht verbuchen. Einen sofortigen Schuldenschnitt hätten sie verbuchen müssen, defizitwirksam.
Herr Professor Sinn, Sie sehen vier Lösungsmöglichkeiten für die griechische Krise. Erstens, Griechenland bekommt eben weiter Hilfskredite und bei einem Ja der Griechen im Referendum könnte das ja eine sehr wahrscheinliche Lösung sein. Was bedeutete das?
Ja, das bedeutet, dass das so weitergeht. Dann kommt jetzt das dritte Hilfsprogramm und dann kommt das vierte und so weiter. Kredite werden unterwegs verlängert, die Zinsen werden gegen Null gedrückt. Griechenland wird nie in der Lage sein, zurückzuzahlen. Und diese Kredite mutieren allmählich zu Transfers. Das ist der Weg in die Transferunion, wo wir einen Finanzausgleich in der Eurozone haben, ähnlich wie in Deutschland. Nur das, finde ich, geht nicht, denn das verlangt eine Staatsgründung. Wenn wir den Staat gegründet haben, dann brauchen wir sicher irgendwelche Finanzausgleichssysteme. Aber wir können auch nicht einfach das so machen, durch Entscheidungen der Europäischen Zentralbank, die dann die Steuerzahler automatisch schon mal an die Angel nehmen und dann nachfolgende Entscheidungen der Parlamente, die dann gar nicht mehr anders können, als die Zentralbank wieder freizukaufen. Also das bedarf doch eines parlamentarischen Prozesses, einer bewussten Entscheidung, den europäischen Staat zu gründen. Insofern sehe ich hier überhaupt keine Rechtfertigung für eine solche Politik.
So, zweitens, Griechenland zur Deflation zwingen, also Absatzkrise könnte man das nennen. Was heißt das konkret?
Also Griechenland ist zu teuer geworden in der inflationären Kreditblase, die der Euro hervorgerufen hat, und hat seine Wettbewerbsfähigkeit verloren. Und jetzt müssen die Preise halt wieder runter auf Normalniveau. Das ist schwierig. Man müsste die Löhne und die Preise senken. Sagen wir mal, man senkt sie im Beispiel um die Hälfte, ja. So viel ist nicht nötig, aber nur im Beispiel. Dann würden die Restaurants auch nur die Hälfte kosten, dann würde der Haarschnitt nur die Hälfte kosten, also vielerlei Dinge würden sich ausgleichen. Aber was sich nicht ausgleicht, ist der Schuldendienst. Die Leute haben ja Kredite aufgenommen und die müssten nach wie vor in voller Höhe bedient werden. Auch die Mieten, die sie zahlen müssen, wenn sie langfristige Mietkontrakte haben, würden ja nicht mit runtergehen. Und da käme vieles in Unordnung. Deswegen ist es ein ganz schwieriger Prozess. Das erinnert an das, was wir in der Weimarer Republik hatten, im Goldstandard. Deutschland konnte nicht abwerten, musste seine Löhne und Preise senken. Von 29 bis 33 sind die Preise um 23%, die Löhne um 28% gefallen. Das hat sehr viele in den Konkurs getrieben. Deutschland stand am Rande des Bürgerkriegs. Was dann 33 kam, war ja noch schlimmer als das. Also diese Schwierigkeiten des Goldstandards würden entstehen, wenn man eine reale Abwertung probieren würde. Das geht ein bisschen, aber es geht nicht in dem Ausmaß, wie es nötig wäre, um Griechenland wieder auf Vordermann zu bringen.
Drittens, das, was der IWF-Chefvolkswirt Olivier Blanchard eigentlich ja schon 2010 mal vorgeschlagen hatte, nämlich in den nordeuropäischen Ländern, also zum Beispiel in Deutschland, über Jahre eine größere Inflation zu erzeugen als in den Krisenländern. Also beispielsweise jetzt 10 Jahre 4%. Wie geht das denn?
Naja, also theoretisch wäre das die Möglichkeit, wenn Griechenland zu teuer ist, weil das Preisniveau dem Deutschen weglief, sagen wir mal, dann müsste Deutschland nachinflationiert werden, also hinterherlaufen mit den Preisen. Das ginge, wenn Griechenland auf der Stelle träte bei der Inflation und jetzt nur Deutschland inflationieren würde. Die EZB versucht ja eine solche Inflation herbeizuführen. 2% will sie mehr Inflation, hat Mario Draghi verkündet, mit ihrem neuen Quantitative Easing Programm. Und das gilt ja nur für den Durchschnitt. Wenn dieser Durchschnitt dadurch erreicht wird, dass die südlichen Länder null Inflation haben und Frankreich, sagen wir mal, 1%, das ist so dazwischen, und dann müsste Deutschland ungefähr 4% Inflation haben. Wenn wir das 10 Jahre lang machen, ist das Preisniveau um die Hälfte höher und dann ist Griechenland wettbewerbsfähig. Nur wollen wir das machen? Ist das das wert? Ich meine, es führt ja zu einer Enteignung der Sparer.
Das Euro-Versprechen war mal anders, ja.
Eben. Das passt eben auch nicht zu dem Mandat der EZB, Preisstabilität herzustellen, obwohl sie für sich behauptet, dass 2% Inflation Preisstabilität sei. Ich habe das nie verstanden, wieso sie das sagen kann. Ich verstehe, dass man 2% braucht als Schmiermittel so ein bisschen für eine Wirtschaft, wo die relativen Preise sich ändern müssen. Das ökonomische Argument ist schon richtig. Nur argumentiert sie ja rechtlich, dass das durch ihr Mandat verlangt sei und das kann ich nicht nachvollziehen.
Viertens, der Grexit. Also mit Kapitalverkehrskontrollen allerdings und dem Angebot an Griechenland, nach einer Erholung in den Euro zurückzukehren. Warum fänden Sie das die beste Lösung?
Ja, weil die anderen Wege eben nicht gehen. Es sind alle Wege schwierig. Wollen wir Griechenland dauerhaft finanzieren? Nein. Wollen wir Griechenland in eine Massenarbeitslosigkeit zwingen, indem wir die Löhne und Preise senken und massenhaft Konkurse hervorrufen? Nein. Wollen wir Nordeuropa, Deutschland insbesondere inflationieren, bis Griechenland wettbewerbsfähig ist? Nein. Da ist doch der einfachste Weg, Griechenland tritt aus, führt die Drachme wieder ein, wertet die Drachme ab und wenn es wettbewerbsfähig ist, geht es zurück. Die Effekte einer Abwertung sind wirklich sehr positiv für die Wirtschaft. Denn erstens werden ja die Importe teurer. Das heißt, die Leute kaufen nicht mehr die teuren Importwaren, sondern wenden sich an ihre heimischen Hersteller. Die haben dann mehr zu tun und es entstehen Arbeitsplätze. Denken Sie nur an Nahrungsmittel. Griechenland importiert ein Viertel mehr Nahrungsmittel, als es exportiert. Tomaten aus Holland, diese Absurditäten würden aufhören. Zweitens würden die Touristen zurückkommen, die ja jetzt in der Türkei zum Beispiel sehr viel günstigere Bedingungen finden. Das ist alles viel billiger und es ist aber das gleiche Produkt, das gleiche Wasser, die gleichen Tempel, das gleiche Essen wie in Griechenland und alles ist billiger. Also wenn das aufhört und Griechenland so billig wird wie die Türkei, dann kommen auch mehr Touristen. Und der dritte Effekt ist, dass das Fluchtkapital zurückkommt. Reiche Griechen, die ihr Geld im Ausland in Sicherheit gebracht haben, würden nach einer Abwertung der Drachme wieder zurückkommen, weil alles so billig ist. Sie würden Immobilien kaufen und dann diese Immobilien renovieren. Das ist ein Effekt, den wir haben wir in Italien gesehen, 1992 zum Beispiel nach der Abwertung der Lira. Da kam es zu einem Bauboom dort. Also diese drei Effekte würden sofort laufen und dann mittelfristig würde vielleicht also nicht nur eine Villa gekauft und renoviert, was Bautätigkeit hervorruft, sondern es würde auch eine Fabrik gebaut. Dann hat man noch einen zusätzlichen Effekt. Einmal beim Bauen der Fabrik haben die Bauarbeiter zu tun und wenn die Fabrik dann da steht, entstehen dann nachhaltige Arbeitsplätze. Das kann man erwarten, wenn eben das Land billiger ist. Griechenland ist eben viel, viel zu teuer. Die Löhne sind zum Beispiel doppelt so hoch wie in Polen. Wir liegen hier bei Lohnkosten von 14,70 Euro oder so. Polen liegt bei 7 Euro irgendwas. Und denken Sie mal an Rumänien, Bulgarien, die Nachbarländer, die haben Löhne von 3, 4 Euro. Wie kann denn Griechenland bestehen mit seinen fast 15 Euro Löhnen? Das ist völlig unmöglich. Und nichts, was in Brüssel ausgedacht wird oder was Frau Merkel schön finden könnte, kann an dieser Situation irgendwas ändern. Man kann diese Probleme mit Geld nicht lösen, sondern man kann sie nur perpetuieren durch Geld.
Man kann sie, so verstehe ich sie ja auch, im Grunde auch nur durch ein Exempel, das man statuiert, lösen, weil das Recht ja im Grunde schon zu sehr gedehnt wurde.
Ja, nun gut, auch das ist ein Thema. Das ist das Thema Ansteckungsgefahren. Einige sagen, wenn Griechenland austritt, gibt es Ansteckungsgefahren oder wenn es in den Konkurs geht, über die Kapitalmärkte auf die anderen Länder. Meine Antwort ist, es gibt auch Ansteckungsgefahren politischer Art. Wenn wir Griechenland also durchfinanzieren, ganz egal, was seine eigene Produktivität ist und was seine eigenen Anstrengungen betrifft, dann wollen die anderen genauso finanziert werden. Und wenn wir das mal hochrechnen, kommen horrende Summen raus. Die 6 Krisenländer zusammen, außer Griechenland, haben ein Sozialprodukt von knapp 3.000 Milliarden Euro. Griechenland hat 185% an öffentlichen Krediten bekommen, der Wirtschaftsleistung. Hochgerechnet auf diese anderen Krisenländer reden wir hier über 5.000 Milliarden Euro. Das sind ja so astronomische Summen, es ist vollkommen unmöglich, in diese Richtung zu gehen. Das Griechenland-Beispiel kann überhaupt nicht erweitert werden. Und wenn wir jetzt immer noch mehr Geld auf den Tisch legen würden, würde die Gefahr unermesslich werden, dass wir also in eine Schuldenlawine in Europa kommen mit Haftungsverpflichtungen für die noch gesunden Länder, die zum Schluss alles runterreißen. Das ist die größte Gefahr. Diese Gefahr der Belastung der noch funktionierenden Staaten wiegt wesentlich schwerer als die Gefahr einer Ansteckung über die Finanzmärkte, die immer beschworen wird. Im Übrigen haben die Erfahrungen jetzt nach dem Abschalten der Notkredite für Griechenland und der Beendigung der Rettungsgespräche ja gezeigt, dass da gar nichts passiert. Die Märkte sind absolut ruhig. Warum? Weil sie eben auch nicht mehr ein Exposure haben gegenüber Griechenland. Die privaten Anleger wurden ja schon alle freigekauft mit den öffentlichen Geldern. Die Gefahren liegen heute eindeutig auf der politischen Seite und die gilt es zu minimieren.
Wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Professor Sinn, dann raten Sie den Griechen, mit Nein zu stimmen.
Also ich will jetzt nicht sagen, wie die Griechen abstimmen sollten, das müssen sie selber wissen, weil ist ja auch im Grunde irrelevant, wie sie abstimmen. Sie stimmen ab über ein Programm, das gar nicht mehr zur Verfügung steht, sondern es bedarf jetzt der Entscheidung der Parlamente. Man braucht einen neuen Rettungsschirm. Und die Verhandlungen über einen solchen Rettungsschirm können stattfinden, wenn sie mit Ja oder mit Nein stimmen. Die Frage ist eigentlich nur noch, mit wem werden diese Verhandlungen dann stattfinden. Wenn sie das ehemalige Angebot der Troika am Sonntag ablehnen, dann wird Tsipras versuchen, die Verhandlungen zu führen noch. Dann bleibt er ja im Amt. Ob ihm das gelingt, wage ich zu bezweifeln. Wenn sie dieses ehemalige Angebot annehmen, dann gibt es einen neuen Regierungschef und der wird Verhandlungen führen. Da ist es eher wahrscheinlich, dass es zum Ergebnis kommt, aber es ist nicht so eine 0-1-Entscheidung. Eines ist eigentlich nur klar, Frau Merkel wird mit Herrn Tsipras eher nicht ein drittes Rettungspaket abschließen. Denn entweder wird das Angebot der Troika abgelehnt oder Herr Tsipras.
Und dann, wenn es kein drittes Hilfsprogramm gibt?
Ja, dann müssen sie austreten, weil sie ja nicht die Möglichkeit haben, dann im Euro sich die Finanzmittel zu schaffen. Sie haben sich bislang, bis zum letzten Wochenende, immer noch das Geld gedruckt, das sie brauchten, um die Kapitalflucht zu kompensieren. Das dürfen sie jetzt nicht mehr. Also sie dürfen sich jedenfalls keine Euros mehr drucken. Und wenn sie es immer noch wollen, müssen sie Drachme drucken oder herstellen, sagen wir mal. Das muss ja nicht alles physisch sein. Und diese Drachme würde frei gehandelt. Der Kurs würde sofort sehr tief fallen und zwar so weit, bis die Kapitalflucht aufhört und das Kapital wieder zurückkehrt nach Griechenland. Das ist das neue Gleichgewichtsniveau.
Herr Professor Sinn, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Gerne.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Präsident des Münchner IFO-Institutes für Wirtschaftsforschung, Professor Hans-Werner Sinn. Wir haben das Gespräch an diesem Freitag gegen 12 Uhr aufgezeichnet. Nächste Woche Gender Mainstreaming, der Aufstand der Biologen. Danke, dass Sie uns heute zugehört haben.